Stadt, Land, Kuh.
Gerade auch in Niedersachsen viele Familienbetriebe, wo wirklich der Betrieb de facto an einem Kopf hängt. Im Moment redet jeder über Klima und meint damit nachhaltig. Und vor lauter Klimaschutz vergisst man eben, dass es irgendwer ja auch bezahlen muss und irgendwer es auch umsetzen muss. Und da kommt eben die soziale Säule wieder ins Spiel. Das ist so ein bisschen, als würde der Säbelzahntiger vor der Höhle sitzen.
Ja.
Dann gibt es halt nur noch drei Stressmuster, mit denen der Mensch reagiert. Erstarren, flüchten oder angreifen. Ich fand es gut, dass die Landwirte der Sache mal Luft gemacht haben und einfach wieder ein bisschen ins Gedächtnis der Bevölkerung gerufen, wer die Nahrungsmittel produziert und was das eigentlich bedeutet. Spricht ja keiner drüber.
Außer wir hier bei Stadtlandkuh. Herzlich willkommen, ich bin Timo und die Frau, die ihr gerade gehört habt, ist Dr. Birte Lassen. Sie ist Wissenschaftlerin am Thünen-Institut in Braunschweig und forscht dort seit 18 Jahren, unter anderem zum Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Was genau sie da macht, das wird sie uns gleich selbst verraten. Wir hatten jedenfalls ein sehr spannendes Gespräch und genau deshalb dachte ich mir, lassen wir diese Folge ruhig mal etwas länger werden. Und ich quatsch euch heute auch nicht so viel dazwischen wie sonst. Gern geschehen. Ich war übrigens mit der Frau Doktorin auf einem lauschigen Spaziergang. Nur falls ihr euch wundert, warum ihr da manchmal Autos vorbeirauschen hört. So, und dann geht's auch schon los. Und zuerst sollten wir mal den zentralen Begriff für heute klären. Und zwar Nachhaltigkeit. Da denke ich Laie, wie ihr vielleicht auch, immer zuerst ans Klima. Aber Birte verrät gleich, dass das längst nicht alles ist.
Ja, Nachhaltigkeit hat ja ganz viele verschiedene Säulen. Also je nachdem, welches Konzept du dir anguckst, in der Regel drei: Ökonomie, Ökologie und Soziales. Wir haben immer noch die vierte Säule mit dem Tierwohl dabei im QM-Nachhaltigkeitsmodul. Und da geht es schlussendlich ja um die verschiedenen Komponenten der Wettbewerbsfähigkeit. Also wettbewerbsfähig ist ja auch ist vor allen Dingen ein Betrieb, der eben seine Position im Markt behaupten kann. Also sowohl dann in der Zeit als auch in der Breite, in der Ausdehnung sozusagen.
Ja.
Und dazu gehört eben auch, dass er die Anforderungen des Marktes erfüllt. Und die Anforderungen des Marktes haben sich ja in den letzten Jahren sehr gewandelt. Mhm. Und da gehören eben erhöhte ökologische Kriterien und Tierwohlaktivitäten gehören mit dazu. Und deshalb steht das tatsächlich bei mir inzwischen im Zentrum meiner Aktivitäten, mich mit Nachhaltigkeit und den verschiedenen Dimensionen zu beschäftigen.
Okay, dann also die ökologische ist dann, was für mich am Anfang klar war, die Umwelt. Ökonomisch macht dann auch für mich Sinn mit deinem betriebswirtschaftlichen Background und dem Geld, was damit zusammenhängt.
Ja.
Das Soziale finde ich jetzt spannend.
Das ist auch mega spannend.
Wie passt das zur Nachhaltigkeit?
Naja, wenn der Betriebsleiter irgendwann tot über dem Gartenzaun hängt, übertrieben gesagt, weil er sich totgearbeitet hat, dann ist der Betrieb ja auch nicht nachhaltig und nicht wettbewerbsfähig. Richtig. Und tatsächlich geht es in der sozialen Säule eben um die Frage, wie die Menschen auf dem Betrieb leben und arbeiten können und ob es denen dabei gut geht. Und das ist ja eine ganz wichtige Komponente, ne? Sowohl die Betriebsleiter und ihre Familien selber, als auch eben die Mitarbeiter.
Ja.
Weil wenn das nicht funktioniert, können sie sich schlecht um Umwelt, um Tiere und um das Cash kümmern.
Und das ist aber auch generell in der Nachhaltigkeit, diese drei Säulen. Das ist nicht nur bei jetzt dem,
genau,
was du
die
machst,
drei,
ne?
Säulen, die gibt es eigentlich in jedem Nachhaltigkeitskonzept.
Ja.
Und wir haben eben für das QM-Nachhaltigkeitsmodul gesagt, wir wollen gerne auch einen Schwerpunkt eben ganz explizit auf dem Tierwohl haben. Und deshalb haben wir die vierte Säule Tierwohl dazugestellt, damit wir, wenn wir die einzelnen Indikatoren bewerten, damit wir dann eben immer aus der jeweiligen Brille gucken können. Deshalb hast du eben die bunten Brillen gesehen.
Deswegen diese Partybrillen da. Ich dachte, du kommst gerade vom Ballermann.
Nee, ich kam von einem Vortrag.
Das ist so ähnlich, oder?
Dann nehme ich die immer
ähnlich
mit.
Spannend.
Ja, genau.
Ich hatte mich nämlich, oder ich fand es eigentlich ganz spannend, jetzt gerade zu hören. Hast du dann das Gefühl, dass so in öffentlichen Diskussionen Nachhaltigkeit total falsch verwendet wird? Oder nicht falsch, sondern vielleicht gar nicht ausreichend weit gefasst genug?
Das mit Sicherheit.
Ich habe da noch nie, also soziale Dimension hat auch nie was.
Nee, ich habe so das Gefühl, im Moment redet jeder über Klima und meint damit nachhaltig.
Genau, ja.
Und vergisst aber, dass eben Klima ja im Prinzip so ein Querschnittsthema ist, was ganz viele von den Säulen betrifft und eigentlich gar keine eigene Nachhaltigkeitsdimension. Und vor lauter Klimaschutz vergisst man eben, dass es irgendwer ja auch bezahlen muss und irgendwer es auch umsetzen muss.
Richtig.
Und da kommt eben die soziale Säule wieder ins Spiel.
Ja.
Ja.
Und kannst du mir die soziale Säule dann in der, wofür ich jetzt heute hier bin, auch im Podcast generell, in der Landwirtschaft und in der Milchwirtschaft vor allem auch noch ein bisschen genauer aufschlüsseln? Was ist da, außer dass der Landwirt vielleicht nicht tot über dem Zaun hängen sollte, was ist da wichtig?
Naja, es geht im Prinzip um verschiedene Bereiche. Es geht um die Frage, wie funktioniert das mit den Mitarbeitern? Werden die vernünftig entlohnt? Können die ihre eigenen Ideen einbringen? gibt es eine Gefahrenabsicherung auf dem Betrieb? Also guckt man regelmäßig, ob irgendwo man in die Güllegrube stolpern kann oder ein Unfall passieren kann oder was weiß ich.
Ist auch nicht schön.
Nee, ist überhaupt nicht schön.
Kommt man da wieder raus, der Güllegrube?
Leider nicht lebendig.
Ach so, nee, das ist, dann ist also, mir das auch egal.
Zumindest
dann.
Soweit ich weiß. Ja. Darum eben auch, dass es nicht nur den Mitarbeitern gut geht, sondern bei uns tatsächlich auch explizit um die Betriebsleiterfamilien. Mhm. Und um die Betriebsleiter, weil wir ja gerade auch in Niedersachsen viele Familienbetriebe haben, wo wirklich der Betrieb de facto an einem Kopf hängt.
Ja, meistens habe ich jetzt zum Beispiel ein Gefühl, dass die Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen mir sagen, ja, es ist schon immer in letzter oder in 85. Generation hier Familienbetrieb, ne, wie du sagst.
Ja.
Und es passt schon.
Genau, das ist halt einfach eine wahnsinnige Verantwortung, sodass wir gesagt haben, wir wollen eben auch gerne einmal dahin gucken, wo eben der Betriebsleiter im Mittelpunkt steht und nicht nur die Mitarbeiter angucken.
Ja, ich überlege gerade, wenn ich jetzt diese neue soziale Dimension, die für mich jetzt neu ist, im Kopf habe, was ich so damit verbinde, weil ich schon das Gefühl habe, dass die Arbeitssituation von Landwirten doch, ja, ich würde mal sagen, angespannt ist. Ich habe eher das Gefühl, dass die zu viel als zu wenig zu tun haben und Langeweile meistens nicht im Fokus steht.
Nee.
Sehen wir das ähnlich?
Ja, genau. Das sehen wir ziemlich ähnlich und das zeigen tatsächlich auch die Zahlen aus dem Nachhaltigkeitsmodul.
Ach gut, dass du vom Fach bist, ja. Du hast ja sogar mal Zahlen dabei, ne?
Ja, manchmal habe ich auch Zahlen dabei.
Toll.
Nicht immer, aber heute schon.
Ich bin Mathelehrer, ich habe oft Zahlen dabei.
Okay. Ja. Dann können wir jetzt rechnen, wie viele Stunden Landwirte mehr arbeiten als der klassische Grundschullehrer
Soll
vielleicht?
Ich raten? Soll ich mal? Ich schätze immer sehr gut im Podcast.
Mal,
pro Woche, pro Monat? Wo sind
pro
wir
Woche,
da?
Pro Woche, durchschnittlich.
Mehr als, also ich arbeite wenig.
Was ist denn wenig?
Na, ich habe ja eine 40-Stunden-Woche.
Ja.
Und da, also bei uns im Lehramt wird ja, ich meine, das macht ja auch jeder anders, da hat man ja sehr viel Flexibilität, wie man seine Stunden so einsetzt. Ich bin schon jemand, der ganz gut damit klarkommt mit den 40 Stunden und nicht wirklich mehr braucht. Aber man hört ja auch von anderen Sachen. Aber gut, wir gehen mal von 40 Stunden aus.
Ja.
Und der Landwirt, wenn der jetzt morgens noch selber melken muss, was ja auch noch vorkommt, dann muss der auch ein bisschen früher aufstehen als ich. Ich sehe da jetzt wenig Chancen für Freizeit am Nachmittag. Der wird schon auf jeden Fall pro Tag, ich sag mal, ich lege mich jetzt fest, der arbeitet pro Tag 4 Stunden länger. Ich arbeite mal so bis von so 7 bis ja, so 13, 14 Uhr in der Schule, noch zu Hause ein bisschen. Der ist bestimmt länger unterwegs. Dann sage ich mal, der arbeitet 12 Stunden am Tag, aber der muss ja auch 7 Tage die Woche arbeiten. Ne?
Der arbeitet 7 Tage die Woche,
in
der
Regel,
also
gesagt,
oft.
Arbeitet der, aber der arbeitet auch nicht 80 Stunden in der Woche.
Es gibt die, die 80 Stunden arbeiten, es gibt auch die, die 100 Stunden in der Woche arbeiten. Im Schnitt, die wir befragt haben, arbeiten 64 Stunden die Woche.
Das ist ja viel, das ist auch schon viel.
Das ist auch schon viel, vor allen Dingen, wenn du das kombinierst mit der Tatsache, dass die wenigsten Urlaub machen.
Ja, ja.
Sodass sie das also tatsächlich eigentlich immer arbeiten.
Habt ihr denn mal gecheckt, ob die Woche überhaupt 64 Stunden hat?
Ja, soweit hat es gereicht.
Ja, ist das noch möglich?
Wir haben tatsächlich irgendwann abgeschnitten, weil wir teilweise Arbeitszeiten gekriegt haben, die dann wirklich nicht mehr in die Woche passten. aber tatsächlich die 64 Stunden im Schnitt, das passt schon.
Das sind, wenn man das durch 7 rechnet, sind ja so 9 Stunden in der Woche, ne? Am Tag.
Genau, und wir haben mal geguckt, Selbstständige in der allgemeinen Wirtschaft, also in der Gesamtbevölkerung, die Mitarbeiter haben, die arbeiten irgendwie so 53 Stunden im Schnitt, laut Statistik.
Das ist auch schon mehr, als man denkt eigentlich, ne?
Genau, und da sind Landwirte schon mit drin in dieser Gruppe sozusagen.
Die ziehen es nach oben.
Die haben es also schon nach oben gezogen wahrscheinlich.
Aber die arbeiten ja auch Samstag, Sonntag, die Landwirte.
Ja, genau.
Jeden Tag 9 Stunden ohne frei, das finde ich, das schlaucht.
Ja, tatsächlich auf vielen Betrieben, ne? Also die machen dann vielleicht den Sonntag irgendwie kürzer und die anderen Stunden dann im Rest der Woche.
Ja, was für ein Luxus, ja.
Aber tatsächlich arbeiten viele Landwirte ohne einen regelmäßigen freien Tag in der Woche, ja. Und wenn du es zusammenfasst mit denen, die keinen Urlaub machen, dann haben 40% der niedersächsischen Landwirte machen weder einen regelmäßigen freien Tag noch Urlaub.
Was heißt denn dann regelmäßig? Also wie oft kann ich mir einen freien Tag vorstellen?
Naja, einmal die Woche, was weiß ich, sonntags frei, samstags frei, montags frei, dass ich einfach planen kann, dass ich wirklich einen Tag in der Woche frei habe. Und das ist einfach keine Selbstverständlichkeit.
Und es kann vorkommen, dass ich jetzt Landwirt bin und vielleicht nur einmal im Monat einen Tag frei habe?
Es kann auch vorkommen, dass du Landwirt bist und gar keinen Tag im Jahr frei hast, weil du einfach niemanden hast, der deine Tiere melkt.
Aber das kann doch dann wirklich nicht lange vorkommen. Irgendwo bin ich ja durch.
Du, viele Generationen haben das über Jahrzehnte so gemacht, weil das eben so war und weil man das so gemacht hat. Vielleicht auch, weil die anderen Anforderungen zu dem Zeitpunkt noch nicht so hoch waren, dass ich irgendwie auch noch Büro und was weiß ich was machen musste, sodass ich vielleicht dann zwar jeden Tag gearbeitet habe, aber nicht jeden Tag eben 19 Stunden, sondern auch mal irgendwie Zeit hatte für einen Kaffee trinken oder einen Plausch mit den Nachbarn oder was weiß ich. Es ist tatsächlich erschreckend.
Total.
So, ne, Sonntag frei oder sowas gibt es eben einfach nicht in vielen Betrieben.
Perspektive auf regelmäßigen Urlaub, ne?
Nee. Also wir haben es mal geguckt, ich habe es mir auch aufgeschrieben, weil das kann ich mir sonst immer nicht merken.
Ja, ich habe das hier auch bei mir auf dem Zettel.
Wir haben eine Kategorie, die sagt, wenn wie viel Prozent der Landwirte machen, einmal im Jahr 10 Tage Urlaub oder zweimal 5 Tage am Stück.
Einmal im Jahr?
Ja, einmal im Jahr 10 Tage am Stück.
Boah.
Oder zweimal 5 Tage. Was meinst du, wie viel Prozent der niedersächsischen Milcherzeuger schaffen das?
Also ich wünschte mir, es wären alle, weil das jetzt eigentlich auch keine wahnsinnig fantasievolle Forderung ist, nach 10 Tagen im Jahr. Wahrscheinlich sind es so weniger als die Hälfte. So 40%?
Ja, knapp daneben ist auch vorbei, es sind 3%.
Nee.
Doch.
10 Tage?
Ja.
Oder 2x5 gestückelt sogar?
Ja.
Ja, aber da können wir jetzt mal, also da würde ich jetzt gerne mal eine Anschlussfrage stellen.
Ja.
Wer macht den Job überhaupt dann noch? Das ist doch ein Scherz.
Ja.
Also ganz ehrlich, das ist ja dann, weil ich ja auch bei Landwirten sind, die Familienbetriebe haben und immer sagen, ja, wir, und ich glaube denen das auch, wir stellen unseren Kindern frei, ob sie das machen wollen oder was anderes. Und viele entscheiden sich ja dann dafür, das trotzdem weiterzumachen, obwohl sie ja aus Familienbetrieben wissen, wie es läuft. Die sind ja da nicht komplett blauäugig.
Nee.
Also krass, dass sie das, dass das gemacht haben.
Also ja, als Stadtkind muss ich das tatsächlich auch sagen, dass es krass ist. Und auch aus psychologischer Sicht
total.
Ist das eigentlich nicht die Strategie, mit der man sich langfristig gesund erhält, weil man keine Auszeiten hat. Aber es ist eben einfach so, die Tiere müssen 365 Tage im Jahr versorgt werden. Und wenn da keiner ist, der entweder noch aus der anderen Generation oder aus der Nachbarschaft oder Betriebshelfer oder Kooperationspartner oder so, wer soll es dann machen? Dann hast du ja auch keine Wahl.
Und Thema Geld, man kann sich auch nicht 20 Angestellte leisten.
Nee.
Sondern man hat vielleicht irgendwie 2 oder 1 oder gar keinen.
Ja. Und tatsächlich ist es ja auch was, wo immer noch häufig uns entgegenschallt, Urlaub brauche ich nicht. Ist hier ja, ich fühle mich hier wohl, ich bin hier zu Hause, meine Eltern haben auch keinen Urlaub
hier
gemacht.
Hier ist ja auch schön, genau, wir haben es früher auch nicht so gemacht, ja.
Genau, also tatsächlich
Moment.
Diese Glaubenssätze, die da auch vielfach über Generationen weitergetragen werden, die sitzen einfach ganz fest in den Familien und wir haben auch echt Ärger gekriegt, als wir nach Urlaub gefragt haben. Also als wir den Fragebogen entwickelt haben und angefangen haben nach Urlaub und Ehrenamt und solchen Dingen zu fragen, da haben wir ganz viel Gegenwind geerntet, weil das hieß, das geht euch überhaupt nichts an und was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Und natürlich sind wir nachhaltig, wir machen das ja schon seit Generationen. Ja.
Weil es irgendwie, also wie kommt das? Weil es so ein bisschen schamhaft war, zu sagen zu müssen, ich mache gar keinen Urlaub oder
nee,
was glaub, war der
Grund? Ich glaube, es ist völlig selbstverständlich, dass
wir
keinen Urlaub machen.
Ha.
Ich glaube, das ist einfach
so. Was also, fragst du denn so doof, ne?
Ja, genau.
Okay.
Tatsächlich ist das auch ein Selbstverständnis von vielen Milcherzeugern oder Landwirten, dass man eben 365 Tage im Jahr für den Betrieb und für die Tiere da ist, was sie ja auch total ehrt.
Klar,
ne?
Also aber ich hätte jetzt gedacht, dass man eher sagt, boah, ich würde so gerne Urlaub machen, aber ich schaffe es nicht. Aber du meinst, dass die so das Mindset eher ist, ja, ich brauche gar nicht, das gehört für mich gar nicht dazu. Oder wandelt sich sowas auch?
Ich glaube, es gibt ja nicht den einen Milchviehbauern, der das eine Mindset hat. Ne?
Guter Punkt.
Von daher.
Das, was ich bei anderen auch immer sage, kommt jetzt auf mich zurück.
Genau, also ich glaube, es gibt sowohl die als auch die.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass es sich auch ein bisschen wandelt. Wir haben nicht nach dem Alter gefragt, deshalb.
Oder, ah, okay.
Beziehungsweise wir haben das nicht ausgewertet.
Ja.
Aber mein Eindruck ist schon, dass die jüngeren Generationen einfach auch, weil die ja in einem Umfeld aufwachsen, wo 4-Tage-Woche und solche Diskussionen eben stattfinden.
Ja.
Dass die schon mehr darauf achten, ihre Ressourcen ein bisschen zu bewahren.
Ich weiß immer gar nicht, warum 4-Tage-Woche, warum nicht 3-Tage-Woche?
Also. Ich glaube, da sind wir im falschen Podcast, da müssen wir erst noch das Thema wechseln.
Na gut.
Ich glaube schon, dass sich das ändert, auch weil natürlich, wenn die junge Generation jetzt in den Betrieb geht, oft die ältere Generation noch da ist und helfen kann. Aber die kritische Phase ist, glaube ich, immer dann, wenn die ältere Generation entweder ganz rausgegangen ist aus dem Betrieb oder nicht mehr kann.
Ja.
Und diese
nicht mehr
Flexibilität
können,
nicht mehr da ist.
Heißt dann ja auch vielleicht, ich muss, also das machen andere Leute auch und Landwirte dann vielleicht auch, ich muss mich auch um die kümmern dann noch, wenn sie nicht mehr können.
Auch das, genau.
Also,
ja, gerade in der Landwirtschaft
richtig.
Ist das ja durchaus noch üblich, dass eben die ältere Generation auch auf dem Hof bleibt und dass man sich kümmert mit einer Wahnsinnsverantwortung. Ja.
Richtig, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dachte, wann geht denn das noch? Habt ihr in eurer Forschung auch dann mit abgedeckt, wie viel Auszeit denn eigentlich notwendig wäre, um gut zu arbeiten? Oder was generell ein Mensch im arbeitsfähigen Alter für Auszeit braucht?
Nee, tatsächlich ist das nicht Teil unserer Forschung. Das würden wahrscheinlich irgendwelche Psychologen herausfinden. Aber es ist ja so, dass das Nervensystem eines jeden Menschen unterschiedlich ist und man gar nicht so pauschal sagen kann, du brauchst jetzt irgendwie so und so viele Tage Urlaub oder so und so viel Auszeit. Das hängt auch immer ein bisschen von der Lebenssituation ab. Was habe ich sonst noch im Kopf? Wie geht es mir ökonomisch? Das ist, glaube ich, sehr individuell. Nichtsdestotrotz zeigen ja die Zahlen, dass irgendwie die Burnout-Wahrscheinlichkeit oder das Burnout-Risiko in der Landwirtschaft dreimal so hoch ist wie in der Gesamtbevölkerung.
Das ist eine Menge.
Ja, jeder vierte Landwirt ist gefährdet für Burnout oder Depression.
Krass.
Ja, das ist eine sehr sportliche Zahl.
Ja.
Und die Gefahr ist einfach, dass Landwirte eben oft spät sich Hilfe suchen.
Mhm. Meinst du, weil das dann auch eben aus den Gründen mit, naja, die haben es alle schon geschafft vor mir und es ist halt so mein Job und es ist halt viel und...
Naja, ich glaube, zum einen kommt es schleichend.
Okay, ja.
So, dass man die Veränderung auch erst relativ spät vielleicht merkt oder das Ausmaß merkt. Zum anderen fehlen vielen Landwirten die Gesprächspartner außerhalb der eigenen Familie.
Ja, also das stimmt, ja, ist auch ein Punkt.
Ist tatsächlich auch schwierig, sodass man vielleicht mit seinen Sorgen auch nicht unbedingt zwingend irgendwo hin kann, außerhalb der eigenen Bezugsgruppe sozusagen. Ja, und ich glaube, es ist auch weiterhin ein Thema, dass man eben relativ schnell stigmatisiert wird oder Angst hat, stigmatisiert zu werden als Versager, als der, der es nicht geschafft hat.
Ja.
Und dass man sich deshalb eben erst sehr spät Hilfe holt.
Ja, finde ich irgendwie ganz spannenden Punkt oder generell dein Thema heute, weil ich mich ja gerade erinnere, wie ich so auf den Höfen unterwegs war und ich sehe ja grundauf Leute, die zwar viel zu tun haben, aber die alle offen, freundlich und irgendwie einen frohen Eindruck machen.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, dreimal so hoch ein Risiko für Burnout oder Depressionen, also das steht dem so entgegen.
Ja, weiß ich gar nicht, ob das dem entgegensteht, weil der Anfang von Burnout ist ja oft, dass man hoch motiviert ist und eine hohe Leistungsbereitschaft hat.
Okay.
Und ich glaube, das ist was wir schon vielen Milcherzeugern tatsächlich auch nachsagen können, dass die einfach mit unheimlich viel Engagement, mit unheimlich viel Herzblut ihren Betrieb machen
total,
und auch die Kühe
ja.
machen. Und das ist aber eben oft das Risiko, dass das irgendwann dann umschlägt, weil man seine eigenen Grenzen nicht mehr wahrnimmt, nicht mehr erkennt.
Glaube ich dir. Wie habt ihr denn eure Forschung dann durchgezogen? Also ihr seid ja wahrscheinlich jetzt nicht durch Niedersachsen gefahren und habt die Höfe besucht. Ich meine, solche harte Arbeit kann eigentlich nur ich leisten, regelmäßig. Aber jetzt vielleicht, was habt ihr gemacht? Angerufen online? Wie lief das ab?
Tatsächlich waren wir auch auf ein paar Betrieben.
Ach komm.
Ja, aber nicht ganz so viele wie du.
Natürlich nicht.
Und haben am Anfang, als wir unseren Fragebogen gebaut haben, haben wir den quasi getestet mit den Landwirten, haben geguckt, ob wir die Fragen gut gestellt haben, ob wir irgendwas vergessen haben, ob wir noch irgendwas bedenken müssen. Und dann ist es im QM-Nachhaltigkeitsmodul Milch so, dass die Molkereien quasi die Fragebögen verteilen oder den Online-Zugang zu der Online-Datenbank.
Ja.
Und die Landwirte dann da den Fragebogen ausfüllen. Wir die dann kriegen die Daten, auswerten, die Molkerei einen Bericht kriegt und der jeweilige Landwirt auch einen Bericht kriegt.
Anonym logischerweise auch.
Ja,
ne?
Wir wissen nicht,
weil
wer
ich
wo ist.
Weil ich gerade dachte, wenn ihr auf den Hof fahrt und dann da vor Ort die Fragen stellt, ob dann halt die ehrlichen Antworten kommen. Ne? Aber
nee, tatsächlich haben wir das nur für die Testbefragungen gemacht. Da ging es um nichts.
Okay.
Genau.
Und da habt ihr gefragt, wie viel Urlaub hast du so im Jahr?
Genau. Unter anderem, ja.
Und was noch so? Was waren so Kernfragen für dich bei diesem Fragebogen, die oder am interessantesten waren?
In dem sozialen Bereich oder im Allgemeinen?
Ja, ich bin jetzt beim Sozialen gerade gelandet.
Also tatsächlich sind diese Urlaubsauszeiten, also diese Auszeiten, diese Urlaubsthemen, das finde ich tatsächlich schon sehr spannend, weil das einfach erklärt, was wir im Moment in der Branche sehen. Ne? Also wenn du halt das in Kombination mit den ökonomischen Aspekten siehst und mit dieser Flut an Auflagen, die es einfach gibt für die Landwirtschaft, dann verstehst du irgendwann relativ schnell, dass es so ein bisschen ist, als würde der Säbelzahntiger vor der Höhle sitzen.
Ja.
Und dann gibt es halt nur noch drei Stressmuster, mit denen der Mensch reagiert und eben auch der Landwirt. Erstarren, flüchten oder angreifen.
Ein bisschen wie in der Steinzeit.
Ja, unser Gehirn ist halt auch aus der Steinzeit, da hat sich ja nichts dran geändert.
Wie du sagst, vom Säbelzahntiger, das macht dann irgendwie Sinn, ja.
Genau, und das ist genau das, was wir halt auch in der Tierhaltung oder in der Landwirtschaft im Allgemeinen sehen. Die einen stellen sich tot und hoffen, dass sie keiner sieht. Die anderen fahren nach Brüssel oder Berlin mit dem Trecker. Und die nächsten steigen aus Das ist, sind genau die Stressmuster, die wir da eben in der Realität auch sehen. Und das erklärt das eben so ein bisschen. Ne?
Das hatte ich gerade im Kopf, weil du sagst, steigen in Trecker und fahren nach Brüssel oder Berlin. Ich erinnere mich jetzt, wir haben ja ein bisschen Abstand zu den Trecker-Demos. Die waren irgendwie um den Jahreswechsel rum, so ein bisschen, ja, im Winter. Ne?
Ja.
Und ich habe das, obwohl ich ja mit diesem Podcast schon ein paar Jahre mache, so richtig im Thema habe ich mich nicht gefühlt. Ich habe jetzt nicht mich dazu berufen gefühlt, da mitzudiskutieren,
ja,
weil ich zu wenig Ahnung hatte. Und jetzt, wo du das aber erzählst, denke ich, so richtig wundern hätte man sich jetzt ja nicht müssen über den,
nee,
Aufstand. Also, nee, weil dann auch immer Stimmen kommen, die sagen, auch stellt euch nicht so an, etc. Aber
ja, ich glaube, es ging auch vielleicht gar nicht unbedingt nur um diese Entscheidung, ne? Sondern es war einfach das Fass, das übergelaufen ist, ja, bei vielen. Und genau, der allgemeine Frust, die allgemeine Sorgen, die da rauskamen. Und ich fand es gut, dass die Landwirte der Sache mal Luft gemacht haben. Natürlich in den friedlichen Protesten zumindest und nicht mit irgendwelchen Gewaltaktionen, Bedrohungen,
ja,
oder sonstigen Geschichten. Aber ich fand das gut und ich glaube, es hat auch Gespräche ermöglicht, die es sonst vielleicht nicht gegeben hätte. Und einfach wieder ein bisschen ins Gedächtnis der Bevölkerung gerufen, wer die Nahrungsmittel produziert und was das eigentlich bedeutet.
Aber meinst du, das hat ein... Also meinst du, Achtung, Frage, das ist nachhaltig gewesen? Weil ich meine, Krisen, wie können wir alle gefühlt nur begrenzt verarbeiten, dann sind die auch wieder durch irgendwann.
Ja.
Das ist ja in der öffentlichen Diskussion kein Thema mehr, oder?
Nee, nicht mehr so richtig. Das stimmt.
Oder wenn du meinst, da wurden Gespräche geführt, die nicht geführt worden wären, dass es halt in der Branche oder im inneren Kreis schon was verändert hat. Das kann ich halt gar nicht einschätzen.
Ja, so richtig final kann ich das auch nicht einschätzen, aber ich würde hoffen, dass es das getan hat. Und dass es das einfach nochmal wieder ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerufen hat, dass man mit Landwirten eben auch idealerweise frühzeitig spricht, bevor man ihnen irgendwelche Regelungen kurz nach Weihnachten auf dem Silbertablett serviert und sagt, friss oder stirb.
Sollte man eigentlich ja generell so denken, dass das eine gute Möglichkeit wäre, ne? Nicht nur bei Landwirten.
Ja, ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass wir wieder mehr miteinander reden, um uns zuzuhören und um uns zu verstehen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass wir in vielen Bereichen miteinander reden, um am Ende recht zu haben. Und das kann halt nicht so richtig zum Ziel führen.
Du hast auch gerade noch gesagt, dass den Landwirten dann wieder die nächste Auflage von Latz geknallt wird. Hat diese, ja, ich sage jetzt einfach mal Überforderung, auch damit zu tun, dass wahnsinnig viel Bürokratie Teil der Arbeit ist?
Ja.
Ist ja auch wirklich zum Teil, ich denke mal, naja, ein bisschen an den Kühen rummachen und Milch erzeugen. Ist ja aber auch ein Bürojob noch nebenbei.
Genau, und es ist halt in der Regel für die allermeisten Landwirte nicht der Job, den sie sich ausgesucht haben.
Ja, richtig. Ja.
Also die Landwirte sind, oder gerade die Tierhalter, sind ja Tierhalter geworden, weil sie gerne mit Tieren arbeiten.
Und dann werden sie wie du BWLer.
Dann werden sie wie ich Schreibtischtäter, genau.
Ja.
Und machen aber parallel auch noch den Job im Stall. Und das ist einfach, also ne, die Jobs, die ich nicht gerne mache, die nerven halt auch umso mehr.
Richtig.
Und deshalb werden die auch als noch belastender empfunden, als sie dann auch vielleicht tatsächlich sind.
Und kannst du sagen, wie zeitintensiv diese Verwaltungsgeschichten sind? Ist das jetzt so eine Stunde am Tag oder weiß man das nicht?
Gute Frage, ich weiß es tatsächlich nicht. Richtet sich sicherlich auch nach der Größe und nach der Komplexität des Betriebes.
Stimmt, ja.
Aber ich kann dir jetzt keine Stundenzahl sagen.
Ja, wir könnten ja einen Landwirt fragen, aber wo sind wir hier? Hier ist niemand.
Aber hier sind immerhin landwirtschaftliche Flächen,
also
oder?
Ja, das erkenne sogar ich. Ja. Das ist aber nicht so, wie ich es bisher aus dem Podcast kenne. Das ist ein Acker.
Ja, richtig. Das sind die Versuchsflächen hier vom Thünen-Institut.
Das hat aber hier noch niemand, also eine Kuh hat diesen Acker noch nicht gesehen.
Nee, die Kühe waren da hinten,
ja,
aber die hattest du ja schon gesehen.
Was wird hier gemacht?
Versuche.
Oh, du bist vom Fach, ich merke das schon.
Ja, das, keine Ahnung, das ist frisch gedrillt, keine Ahnung, was sie hier gedrillt haben.
Und du denkst dir so, nur weil ich so ein Büro habe, weiß ich nicht alles über das Thünen-Institut.
Nee, genau.
Ja, ich verstehe das.
Ich glaube, wir haben irgendwie über 500 Hektar hier, ich bin raus.
Das werde ich jetzt nicht ausrechnen, habe ich schon oft mit blamiert im Podcast, was 500 Hektar sind. Ungefähr ein Fußballfeld.
Ja, so ähnlich.
So genau. ja, ich brauche meinen Zettel ja auch gar nicht mehr. Hab alles im Kopf. Ich wollte dich gerade nur fragen, ob, es ist glaube ich auch so ein psychologischer Moment, ob die Landwirte einfach salopp gesagt viel zu tun haben oder ob es auch so eine Art von, ja, man weiß nicht, wo es hingeht, dazu da noch reinspielt. Weil ich finde, viel zu tun ist immer, ja, dann arbeite ich es ab. Aber wenn ich nicht so richtig weiß, wohin und wie lange noch und,
ja,
und was passiert dann und was kommt als nächstes, das finde ich eher noch schwieriger.
Ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung aus beidem. Ja, Punkt. Ich glaube, es ist Punkt, eine Mischung aus beiden.
Das hast du schön gesagt. Kann man ruhig mal einen Punkt setzen.
Ja. Tatsächlich wissen ja viele Betriebe auch tatsächlich nicht, ob sie in 10 Jahren noch Milch melken, weil eben die Unsicherheit so groß ist.
Ich hatte auch schon einen Betrieb, der die Kühe abgegeben hat. Also habe ich alles schon gesehen.
Ja, das ist ja auch eine wertvolle unternehmerische Entscheidung oder auch eine gesundheitsfördernde Entscheidung für den einen oder anderen Betrieb.
Ja.
Und ich finde es so schade, dass wir das oft immer noch als Schande oder als Versagen interpretieren.
Er hat es nicht geschafft, ne?
Genau, ich finde das eigentlich eine der mutigsten Entscheidungen, die man treffen kann als Betriebsleiter, sich zu entscheiden, die Kühe abzuschaffen oder vielleicht sogar auch den Betrieb abzugeben, weil es einfach nicht geht, weil es sich entweder nicht rechnet oder weil es gesundheitlich nicht mehr zu tragen ist.
Ja.
Und ich finde, das ist eine Entscheidung, die größten Respekt verdient.
Weil es auch präventiv ist und nicht erst, wenn es zu spät ist, meinst du?
Hoffentlich.
Ja.
Ja, ja, oder auch aus einer Position der Stärke heraus, ne?
Ja, oder so, ja.
Also auch das ist ja durchaus denkbar. Ja.
Was ich dazu im Kopf habe, ist, wenn ich da stehe und die Landwirte mir ihre neuen Ställe zeigen und noch die tolle Solaranlage auf dem Dach und dies und das und dann aber auch sagen, ja, das haben wir jetzt alles für sehr viele Jahre finanziert, aber der Stall ist vielleicht im nächsten Jahr schon gar nicht mehr so, wie es eigentlich dann wieder gewünscht ist von der Vorschrift. Das ist doch wahnsinnig unsicher.
Auf jeden Fall. Also das ist ja ein Teil des Problems, ne? Dass die Landwirte eigentlich nicht wissen, worin sie investieren sollen, weil sie nicht wissen, wie die Regularien morgen sind.
Cool.
Wer ist das?
Das ist der größte Wurm, den ich je gesehen habe. Oder das sind 1000 Füße?
Ich würde sagen, das ist eine Schlange.
Ach so. Das ist der größte Wurm, den ich je gesehen habe.
Ich würde sagen, dieser 1000 Füßler ist eine Schlange, aber jetzt frag mich nicht, welche.
Das ist doch für eine Schlange jetzt eine Scherzgröße.
Nee, wie heißen denn diese Schlangen?
Blindschleichen oder Kreuzottern sind es nicht.
Nee, aber Blindschleichen?
Blindschleichen, ja. Ich kenne nur so 2 Schlangen aus Deutschland.
Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall kein 1000 Füßler.
Kann ich die anfassen? Wir machen mal vorsichtig hier mit der...
Doch, die hat den Kopf aber noch gehoben.
Ja, letzte Aufbäumen. Sag mal, magst du Schlangen eigentlich?
Nee. Schlange ist nicht so meins.
Ah, bitte, siehst du uns noch da hinten?
Ja, gerade so.
Naja, ich will dich erlösen, bitte.
Ja, das ist nett von dir. Wir lassen die einfach mal da in Ruhe.
Ja, ja.
Guck, das ist die biologische Vielfalt hier auf dem Dünengelände.
In der Landwirtschaft geht es ja auch darum, Dinge neu zu machen. Innovationen, alles Mögliche verändert sich, die müssen mit der Zeit gehen. Und es, so wie mein Eindruck war, machen die es auch gerne. Aber hat man da noch einen Kopf für? Also wenn ich jetzt höre, was alles nicht so gut läuft, das Letzte, was ich jetzt noch in meinem Kopf habe, ist ja noch Dinge neu zu erfinden, gefühlt.
Ja, also tatsächlich auch da, es kommt darauf an, weil nicht jeder Betrieb ist wie der andere. Aber es wird tatsächlich schwieriger, wenn ich in meinem Stressmuster unterwegs bin. Dann bin ich im Überlebensmodus tatsächlich und dann mache ich das, was ich immer gemacht habe, weil das hat mir bisher mein Überleben gesichert.
Ja.
Aber dann verändere ich nichts.
Ja, macht Sinn.
Ja, das ist aber ein Riesenproblem, weil ich meine, wir reden alle über Transformation der Landwirtschaft oder der Nutztierhaltung und erwarten irgendwie Mords was für Veränderungen, aber die können nicht kommen, wenn die Leute im Überlebensmodus unterwegs sind.
Total. Ich weiß nicht, ob es ein guter Vergleich ist, aber wenn ich bei mir in der Grundschule die Kinder beobachte, die werden ja dann kreativ, wenn ihnen langweilig ist.
Genau.
Und nicht, wenn sie im Stress sind.
Genau. Das ist das, warum der unter der Dusche irgendwie die besten Ideen kommen oder im Urlaub. Oder
aber ich dusche doch gar nicht.
Oh, jetzt weiß ich, warum ich so auf Abstand hier spazieren gehe.
Das war die Schlange.
Genau. Nein, aber also im Ernst, tatsächlich brauche es die Auszeiten, um kreativ zu werden, um neue Lösungen zu finden. Wenn ich immer nur im Hamsterrad renne, dann bin ich nicht mehr kreativ.
Ja, total.
Dann bin ich auch nicht mehr willens, irgendwas zu ändern, sondern bin froh, wenn ich mein Hamsterrad am Laufen halte.
Ja, richtig. Sag ruhig. Nee. Hast du... oder ich weiß ja nicht, wie eure Forschung dann genau aussieht, aber erhebt ihr nur die Daten und stellt fest oder habt ihr auch Ansätze zu Lösungen?
Nee, tatsächlich erheben wir in erster Linie die Daten und stellen fest und übergeben dann die Verantwortung zurück an die Molkereien und an die Landwirte, die dann eben teilweise die Molkereien-Schulungskonzepte entwickeln.
Ah ja.
Oder auch... Berater einstellen, die eben Sozialprävention in den Betrieben anbieten, ganz unterschiedliche Konzepte fahren. Ja.
Aber ist in dem, also wenn die, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie Sozialtrainings etc. gemacht werden, aber ist es dann zielführend, wenn das ganze System eigentlich nicht so wahnsinnig gut ausgelegt ist gerade, dass man in diesem System, was nicht so richtig förderlich ist für all die Dinge, die wir gesagt haben, dann Sozialtraining macht, das ist natürlich super, Aber kann das so viel bewirken, wie es eigentlich bewirken müsste?
Naja, du musst halt irgendwo anfangen, ne?
Ja, schon.
Und in dem Moment, wo du Einzelne an der Wurzel packst sozusagen, die dann für sich was ändern, ändert sich ja automatisch das System mit. Mhm. Das wird, denke ich mal, jetzt auch passieren, wenn eben die jungen Leute, die mehr darauf achten, auf ihre eigenen Ressourcen in den Job kommen. Ich denke, dann wird sich schon das ein oder andere ändern müssen, weil sonst macht es nämlich keiner mehr.
Ja.
Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo auch die Politik sich fragen muss, wie muss ich Politik gestalten, damit wir noch genug Nahrungsmittel in Deutschland erzeugen können.
Richtig, weil auch wenn man jetzt unterstellen kann, das ist ja auch verständlich, dass die Politik nicht für jeden Einzelnen irgendwie sich kümmern kann und persönlich vorbeikommen kann und nochmal was zu spenden. Aber spätestens, wenn es dann ums Allgemeine geht und die Nahrungsmittelproduktion wird merklich knapper und die Betriebe gehen zurück, dann muss sich ja auch irgendwie was ändern. Kann ja, also ja. Was ist die Alternative? Wir importieren Milch oder?
Ja, also tatsächlich ist das natürlich eine Alternative. Die Frage ist eben, wie sicher die ist und was wir politisch für einen Selbstversorgungsgrad erhalten
genau,
wollen.
Genau, was für eine Abhängigkeit wir uns erlauben wollen. Ne?
Genau, und das ist eine Frage, die die Politiker beantworten müssen. Und dann eben irgendwann sich fragen müssen, ob die Politik, die sie machen, zu dem Ziel passt, das sie haben. Und dann passiert eben vielleicht nochmal wieder ein bisschen was.
Was war denn deine Motivation, in diesem Gebiet zu forschen? Ist es einfach nur, also wahrscheinlich nicht, weil es einfach die Stelle gerade frei war. Du wirst wahrscheinlich auch irgendwie ein Interesse daran haben oder das wahnsinnig ungerecht schon immer gefunden zu haben. Oder was war das bei dir?
Ja, also tatsächlich bin ich ja eben relativ früh auf die Kuh gekommen und auch auf die Milchviehhalter, wenn man so will, weil ich einfach finde, dass das eine unheimlich faszinierende Bevölkerungsgruppe ist. Die arbeiten echt hart, sind aber überwiegend gut drauf dabei.
Ja, das, was ich auch schon erlebt habe.
Immer noch motiviert, nach vorne zu gucken und wirklich was zu reißen und auch was zu verändern. Und das hat mich immer begeistert und da eine unterstützende Position zu haben, wo ich idealerweise mit meinen Ergebnissen vielleicht auch in der Politik den einen oder anderen sensibilisieren kann für die Herausforderungen. Das ist das, was mich gelockt hat damals und was mich auch heute noch bei der Stange hält.
Toll, ja. Ja. Ich habe dann, also wahrscheinlich wird es so sein, aber hast du manchmal das Gefühl, dass du hier was rausfindest, was auch wirklich wichtig sein könnte und gelesen werden könnte und dann könnte man Erkenntnisse daraus ziehen und was verändern. Und dann denkst du manchmal, hat das irgendjemand überhaupt gelesen, der das jetzt wichtig in der Position wäre, der das ändern könnte? Oder kommt es gar nicht irgendwo an?
Das kommt nie vor, dass ich das Gefühl habe, es hat keiner gelesen. Nein, natürlich. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Was soll ich dazu jetzt hier sagen?
Naja, ich stelle mir das vor, wenn ich nehme mich vielleicht auch ein bisschen zu wichtig bei sowas, wenn ich jetzt was forschen würde und ich finde was raus, dann will ich ja der Welt davon erzählen. Und wäre beleidigt, wenn es dann keiner, wenn ich davon merke, so richtig umgesetzt wird es auch nicht.
Ja, tatsächlich ist das mit der Umsetzung eine Sache, die uns in der Vergangenheit auch ein bisschen deprimiert hat, weil wir eben, also gar nicht mal unbedingt unsere Forschungsergebnisse, aber wir dann ja eben durch die Erhebungen zeigen, dass sich in manchen Bereichen vielleicht auch nicht so viel tut, wie wir denken würden, dass sich da tun könnte, sollte, müsste.
Wie auch möglich wäre, ne, durch eure Erkenntnisse.
Und wir haben uns jetzt tatsächlich darauf verständigt, dass wir mal verstärkt dahin gucken, wie wir unsere Ergebnisse eigentlich transportieren können. Weil offensichtlich erreichen wir ja zu wenig Leute oder vermitteln es irgendwie nicht so, dass es umgesetzt wird. Und von daher ist das jetzt so ein bisschen was, womit wir uns beschäftigen, wie wir das besser an die Landwirte herantransportieren können, dass sie es auch annehmen können.
Von der Betriebswirtschaftlerin zur Marketing-Expertin.
Ja, wenn du so willst schon.
Ich schreibe dir die Biografie, aber ich bin sehr teuer.
Okay, mal gucken, ob wir uns das leisten können in der Betriebswirtschaft.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, mal gucken. Wir haben jetzt schon ein paar Artikel im Format umgestellt, dass wir eben mehr über Menschen schreiben, die eben Erfahrungen gemacht haben mit bestimmten Änderungen, als dass wir nur über die Zahlen, Daten, Fakten schreiben.
Ja.
Ich glaube, das funktioniert ganz gut, aber mal gucken, wo es uns hinführt.
Bleibe gespannt, ja. Kannst du denn sagen, wie so im Vergleich die niedersächsischen Betriebe so zum restlichen deutschen Schnitt liegen? Schlechter, besser, ungefähr gleich? Wo hapert's?
Jetzt in der sozialen Säule sozusagen?
Du kannst mir auch andere Sachen auf den Teller legen. Ich esse, was da ist.
Also ich glaube, die niedersächsischen Betriebe sind ja im Bundesschnitt, wenn wir jetzt zumindest mal die alten Bundesländer angucken, vergleichsweise groß und modern aufgestellt. Die haben ja in der Vergangenheit viel investiert in, ne, du hast die neuen Ställe gesehen,
ja,
du hast
die neue
Technik
gesehen. Die sehen
schick
aus, ja.
Genau. Also da ist wenig an Investitionsstau in den allermeisten großen Betrieben zumindest.
Aber ich denke mal, so sehen Ställe aus, aber offenbar dann nicht in ganz Deutschland.
Nee.
Okay.
Genau, nicht in ganz Deutschland, auch in der Größenordnung nicht in ganz Deutschland.
Und eher kleinere Höfe sonst.
Genau, zumindest in den südlichen Bundesländern sind die Betriebe deutlich kleiner als in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein. Sowieso als in den neuen Bundesländern. niedersächsischen Betriebe haben auch tendenziell eher Mitarbeiter als eben die kleineren Betriebe, mhm, logischerweise, klar, können dadurch auch tatsächlich ein bisschen mehr Urlaub machen oder sich mal rausnehmen, mhm, als Betriebe in anderen Regionen. Und ich habe das Gefühl, dass die grundsätzlich gut aufgestellt sind. Die haben in Gülletechnik investiert, also die sind mit modernen Ausbringungsverfahren unterwegs.
Du meinst so einen Scheißeschieber zum Beispiel?
Nee, ich meine so einen Schleppschuh-Güllefass oder sowas.
Was soll das denn sein?
Womit du die Gülle auf dem Feld ausbringst.
Ach so, ich dachte, das klingt
damit
weiter.
Damit das nicht so in die Welt gespustet wird, sondern eben,
ah, okay,
ordnungsgemäß direkt an der Pflanze ankommt.
Bodennah.
Genau.
Habe ich schon gelernt.
Hervorragend.
Und wie heißt das Ding?
Schleppschuh.
Das ist, weil du hast eben ein längeres Wort gesagt.
Schleppschuh-Güllefass?
Ja.
Irgendwie sowas.
Da denke ich immer nur, bei Scrabble gibt es volle Punktzahl.
Ja.
Und also die sind, meinst du jetzt an sich von dem Betrieb, durch die Größe, besser aufgestellt, weil sie mehr Personal einstellen können auch und haben dann zum Beispiel mehr Urlaub. Weil dann kann ja mal der andere, der da noch ist, übernehmen für die Zeit.
Wenn es gut läuft, zumindest, ja.
Hast du noch Punkte, wo du herausstellen kannst, wie Niedersachsen arbeitet im Vergleich zum Rest? Betriebsgröße habe ich jetzt schon gehört.
Genau, tendenziell eher Mitarbeiter als der Süden.
Ja.
Naja, durch die Betriebsgröße, durch die neuen Ställe natürlich auch ein anderes Tierwohl, als wenn ich beispielsweise noch in Anbindung unterwegs bin. Vielfach moderne Gülleausbringung hatten wir. Genau.
Ich bin schon so ein bisschen jetzt bei meinem Ausblick, weil ich gar nicht so, ja, so unzufrieden da rausgehen möchte, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, so schlecht ist es vielleicht auch gar nicht oder es kommt ja auch vielleicht wieder was. Aber meinst du denn, das geht... Also es müsste was richtig Großes passieren, damit die Landwirte zufriedener werden, diese Nachhaltigkeit noch besser ausgelebt werden kann. Oder die kommen sowieso, weil man immer sagt, naja gut, dann mache ich das halt mit dem Hof meiner Eltern. Und
also ich würde mir wünschen, dass tatsächlich die soziale Säule mal ins Rampenlicht rückt. Mhm. Und dass man sich da tatsächlich systematisch mal mit beschäftigt und überlegt, wie kann man die Tierhalter oder die Landwirte im Allgemeinen in dem Bereich stärker unterstützen. Mhm. Also es gibt ja schon Familienberatung, landwirtschaftliche Sorgentelefone, das gibt es ja. Mhm. Aber tatsächlich diese ganzen Sorgenthemen zu enttabuisieren, also sei es finanzielle Sorgen, sei es, ich will den Hof eigentlich nicht weitermachen.
Ja.
Ne, ich bin überfordert mit Pflege meiner Kinder, meiner Eltern, meiner Tiere, alles auf einmal. Das einfach mal aufs Tablett zu heben und salonfähig zu machen, diese Themen. Ich glaube, das wäre echt ein Gewinn, von dem alle profitieren könnten.
Ich meine, wir tun unser Bestes. Ne? Wir haben es damit angesprochen.
Ja.
Und für mich war das ja eben, hast du ja gemerkt, genauso neu. Als ich über Nachhaltigkeit geredet habe, fiel mir Klima ein und nicht das, was sozial noch auf dem Hof passiert.
Nee, genau. Und das ist tatsächlich auch was. Ne? Das sind so diese Diskussionen, wir wollen, oder politisch und gesellschaftlich ist vermeintlich irgendwie der kleine Bullabü-Betrieb gewollt, dass das aber genau der Betrieb ist, wo der Landwirt wirklich 24 Stunden 7 rödelt. Mhm. Das haben die meisten Menschen nicht auf dem Schirm. Wie auch? Spricht ja keiner drüber.
Genau, woher soll man es denn wissen? Man kann sich ja auch nicht immer
alles
selbst stundenlang ergoogeln oder rausfinden oder Leute direkt fragen. Das klappt ja einfach nicht immer. In Hannover sind auch wahnsinnig wenig Milchviehbetriebe.
Ja, genau.
Hast du denn so ein, zwei, drei Eckpunkte, wo du sagst, das ist für mich wirklich eine optimale Vorstellung, wie Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zukünftig gelebt werden sollte?
Also wenn ich mir was wünschen dürfte,
würde ich
mir eine Landwirtschaft wünschen, wo irgendwie alle vier Säulen von dem Nachhaltigkeitshaus gerade stehen und keine mehr wackelt. Also
verrückter Wunsch.
Ja, also. Wo es irgendwie eine Balance gibt zwischen dem, was die Umwelt braucht, was die Tiere brauchen und aber eben auch, was die Menschen brauchen.
Ja.
Und dass da keiner mehr hinten runterfällt.
Ja.
Bis dahin haben wir aber noch ein bisschen
ich wollte
was zu tun, glaube ich.
Wieder fragen, aber ich wollte nicht mit sowas Negativem aus dem Podcast gehen. Für wie realistisch erachtest du das?
Ach, ich glaube, wenn wir alle da einen Beitrag zu leisten, dann kommen wir der Sache zumindest immer näher.
Ja.
Die Herausforderung in der Landwirtschaft ist einfach, dass dieses Haus, wo alle vier Säulen gleich lang sind, ja für jeden Betrieb anders aussieht und dass sich das auch regelmäßig ändert. Mhm. Ne, dann ändert sich das Wetter oder es kommt eine Tierseuche oder was weiß ich und dann gerät eine Säule ins Wackeln und du musst wieder neu justieren. Also Landwirtschaft ist ja einfach nichts, was einfach ist.
Ja, ich hörte davon.
Ziemlich komplex.
Sag mal, hast du das? Ich meine, ich kenne mich hier nicht aus, aber du hast doch geplant.
Wieso? Wir sind
meine Fragen sind durch und wir sind wieder vom Baugerüst.
Ja. Gut, ne? Planen ist halt doch meins.
Meins nicht, offenbar. Aber im Direktkontakt war ich ganz gut.
Ja, das stimmt.
Es hat mich wahnsinnig gefreut. Es war sehr interessant und sehr entspannt und auch ein bisschen lustig mit dir. So wie es eigentlich, das sind meine drei Säulen.
Ja, das ist doch super.
Also perfekt. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder.
Stadt, Land, Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.